Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag auf meinsportradio.de.
An diesem Wochenende wird es heiß in der Serie A. Es geht um, ja, auch um die Spitze, denn es treffen die großen Clubs an diesem Wochenende nahezu alle aufeinander. Juve empfängt Lazio, Roma empfängt Napoli und Inter empfängt Milan zur nächsten Austragung des Mailänder Derbys. Das Derby della Madonnina mit Spannung erwartet und in jedem Jahr natürlich voller Prestige. Wir blicken zurück auf die Derby-Geschichte und natürlich voraus auf das aktuelle Derby und auf die anderen von mir schon genannten Spiele hier in der Sportshow auf meinsportradio.de mit dem CDA-Experten und freien Journalisten Thomas Hörner. Hallo Thomas.
Hallo Malte.
Ja, das Derby della Madonnina. Vielleicht klären wir zum Einstieg kurz den Namen. Der bezieht sich auf die vergoldete Madonnenstatue der Jungfrau Maria, also auf der Spitze des Mailänder Doms. Und im Schatten dieser Statue, da findet natürlich dann auch das Duell der beiden Mannschaften statt. Das ist ja seit mittlerweile über 100 Jahren schon gibt und auch ganz besonderes Prestige auch aus der Gründungsgeschichte beider Vereine zieht.
Genau, ja. Also Inter ist ja aus dem AC Mailand hervorgegangen. Mailand, also AC Mailand, war früher ein nationaler Club, ein nationalpolitisch angelegter Club, der es untersagte, dass Ausländer in diesem Club eben spielen dürfen. Das sahen einige Milan-Mitglieder zu jener Zeit als nicht mehr zeitgemäß und gründeten dann in einem Akt aus, auch ein bisschen Rotwein soll dabei gewesen sein, sagt man so, einen neuen Club, Internationale, wie der Name eben schon sagt. Und dieser Club steht heute noch als Symbol des Kosmopolitismus, als eine Weltanschauung, die ganze Welt als Heimat eben betrachtet. Und ja, diese besondere politische Brisanz ist heute natürlich irgendwo verflogen gegangen, weil der Fußball ja natürlich hoch international ist, hoch globalisiert. Aber vor diesen Duellen wird diese Gründungsgeschichte dann doch von beiden Fanlagern immer wieder ein bisschen hervorgeholt. Und ja, vor allem im Interlager ist man da nach wie vor stolz darauf.
Das kann man auch zu Recht sein. Die Geschichte der beiden Clubs trägt vielleicht aber auch dazu bei, dass dieses Derby zwar brisant ist, aber so der große Hass wie in bei anderen Derbys, wenn man zum Beispiel das Derby d'Italia sich vorstellt, da ist ja doch die Rivalität noch deutlich größer. Bei Inter gegen Milan, da ist es ja die Rivalität da, aber sie entlädt sich nicht.
Genau, und das hat, denke ich mal, zwei große Aspekte oder zwei große Gründe. Zum einen ist es aus den beiden Fanlagern begründet. In den 80er Jahren haben die beiden Ultragruppierungen, die beiden großen Ultragruppierungen der Clubs, einen eisernen Pakt geschlossen, keine Gewalt mehr anzuwenden gegeneinander. Und seitdem haben sich auch eben beide Fangruppen strikt dran gehalten, beide Ultragruppen. Und das macht zum einen diese Besonderheit auch in diesem Spiel aus, weil wirklich das Sportliche im Vordergrund steht. Und es ist jetzt eben nicht ganz so brisant, wie soll ich sagen, Emotionen sind natürlich sehr viele dabei, aber in Sachen Gewalt oder in Sachen Hass ist vielleicht das richtige Wort, ist das Spiel auf jeden Fall gemäßigt mittlerweile. Anders jetzt als zum Beispiel bei Juventus gegen Napoli oder Juventus gegen Inter auch. Da sind diese Fanlager jetzt auf jeden Fall gemäßigter. Und der Respekt, der kam vor allem auch eben aus diesen beiden Äras, Berlusconi und Moratti, die beiden ehemaligen Clubpräsidenten, die jetzt in den letzten Jahren ihren Verein ja ihre große Liebe teilweise auch an neue Eigentümer verkauft haben. Die haben nämlich immer darauf Wert gelegt, dass die beiden Vereine glanzvoll in der Öffentlichkeit darzustellen, stilvoll darzustellen. Und das ist natürlich auch ein bisschen begründet in den Spielern selbst. Also Paolo Maldini, der große Kapitän des AC Milan, hat einmal erzählt, ich zitiere da jetzt einfach mal, in einem Derby kämpften Zanetti, der andere Kapitän, der große Kapitän von Inter, und ich um den Ball und gingen zu Boden. Beim zweiten Mal sagten wir gleichzeitig, Scusa Capitano, Entschuldigung Kapitän heißt es. Und das zeigt für ihn auch diesen Respekt, der zwischen den beiden herrschte und den Respekt, den die beiden Clubs immer wieder sich auch gegenseitig entgegenbrachten.
Und in der langen Geschichte der beiden Clubs hat es ja auch immer wieder Spieler gegeben, die sowohl für den einen als für den anderen Club aufgelaufen sind. Und auch da gab es keine großen Animositäten dann von Seiten der Fans. Du hast den Pakt dort angesprochen, also auch große Namen waren es ja in der Geschichte, die beide Trikots mal getragen haben.
Genau, ja, also das waren teilweise Spieler eben wie Zlatan Ibrahimovic, Ronaldo, also diese Liste ließe sich ja ewig fortführen, Andrea Pirlo, Und letztendlich gab es eigentlich ja durchaus, als Ronaldo oder Ibrahimovic dann das Trikot von AC Milan trugen, Proteste der Fans, Anonymitäten der Fans, aber jetzt auch eben in einem gemäßigten Rahmen. Also ich erinnere mich noch daran, als Ronaldo damals das erste Spiel gegen Inter wieder machte, da war dann das ganze Stadion mit Pfeifen, mit Trillerpfeifen ausgestattet und bei jedem Ballkontakt bliesen die Inter-Fans herzvoll in diese Trillerpfeifen, aber dabei blieb es dann eben auch und es wurde auch nie niveaulos.
Und das ist eben auch das Schöne. Niveaulos wird es dann in diesem Jahr entsprechend auch nicht bei diesem Derby, das ja auch nochmal wieder unter besonderen Vorzeichen steht, wenn man sich jetzt mal die Geschichte anschaut, die du ja schon angerissen hast. Beide Clubs mittlerweile von neuen Eigentümern geführt. Chinesische Investoren auf der einen wie auf der anderen Seite, die jetzt ja hoffen, die beiden Clubs auch wieder ruhmreicheren Zeiten entgegenzuführen. Gerade bei Milan wurde ja vor der Saison jetzt richtig investiert. 230 Millionen Euro wurden von den Investoren bereitgestellt und auch in neue Spieler reingesteckt. Nur so ganz, wenn man auf die Tabelle guckt und sieht, 4 Siege, 3 Niederlagen bisher auf Seiten von Milan, so ganz hat's noch nicht funktioniert.
Also generell kann man sagen, dass diese neuen Eigentümer dem Derby auf jeden Fall einen neuen finanziellen Wert geben. Also jetzt nicht nur eben, wenn man diese Investitionen von Milan im Sommer hernimmt, sondern es wird auch einen neuen Einnahmerekord in der Serie A geben in Sachen Zuschauereinnahmen. Das liegt natürlich an deutlich gestiegenen Ticketpreisen. Allerdings sind auch fast 60% der Tickets aus dem Ausland erworben worden. Also diese Globalisierungsstrategie der chinesischen Eigentümer zeigt auf jeden Fall Erfolg. 4,7 Millionen Euro soll allein dieses Spiel einspielen an Einnahmen, an Zuschauereinnahmen. Bezüglich Milan, ja, das habe ich auch ein bisschen angemahnt, als wir uns unterhalten hatten im Vorblick auf die neue Serie A-Saison. Es ist natürlich unheimlich schwierig. Natürlich hat die Mannschaft mehr Qualität, aber es war auch einfach irgendwo ersichtlich, dass die Rädchen nicht gleich greifen werden. Und das ist in einem Mailänder Club, das gilt für beide Clubs, immer unheimlich schwierig, das dann eben zu vermitteln, den Fans auch zu vermitteln. Man ist immer mit einem großen Druck, Erfolgsdruck konfrontiert und das macht diese tägliche Arbeit unheimlich schwierig. Und damit ist Montella gerade konfrontiert, weil diese Rädchen einfach nicht greifen, weil der AC Mailand nicht diesen Fußball spielt, den sich viele Fans, unrealistische Fans vielleicht auch irgendwo erhofft haben, aber die Realisten fühlen sich eigentlich durchaus bestätigt, dass es einfach noch nicht so funktioniert. Und Marco Fassone, der technische Direktor des Clubs, hat auch schon diversen Druck auf den Trainer ausgeübt, vor allem nach der 2-0-Pleite bei Sampdoria Genua, hat er gesagt, der Gegner ist nicht stärker als wir, ich bin ein Mann der Zahlen und der Umsatz von Sampdoria ist ein Drittel des unseren, ich erwarte eine prompte Reaktion. Also Montella ist angezählt und eine Pleite könnte wirklich an seinem Stuhl ein bisschen locker machen dann am Wochenende.
Wo siehst du noch Probleme? Wenn man auf die Tordifferenz guckt, 10 Tore geschossen, 10 Tore kassiert. Man hat ja für die Abwehr investiert, Bonucci von Turin geholt, also von Juve, und Ricardo Rodriguez für die Außenbahn aus Wolfsburg geholt. Das sind ja eigentlich zwei, die da durchaus Stabilität in den Verbund reinbringen sollten.
Ja, Bonucci habe ich ja auch immer wieder mal als den meiner Meinung nach besten Innenverteidiger der Welt bezeichnet. Ist er rein von seinem spielerischen Können meiner Meinung nach immer noch. Allerdings, wie gesagt, diese harmonische Einheit, die ist auch einfach nicht so schnell herzustellen. Vor allem in so einer taktisch komplexen Liga wie der Serie A. Vor allem hat Milan eben auch einige Spieler geholt, die keine Serie A-Erfahrung haben. Und das merkt man dann einfach auch in diesen taktisch komplexen Spielen bei Sampdoria Genua etwa, wo Milan eben 2-0 verloren hat. Und ganz abgesehen davon haben eben auch viele Neuzugänge noch nicht so überzeugt. Ich denke da etwa an Calhanoglu, der ja aus Leverkusen kam. Spielt solide, spielt aber eher unauffällig und ja, Geld schießt eben manchmal doch keine Tore. Und vor allem tut sich Milan eben schwer, in der Offensivabteilung ein fluides Spielkonzept auf die Beine zu stellen. Und da fehlt eben auch momentan dieser absolute Top-Stürmer, der dir vielleicht auch mal 20, 25 Saisontore garantiert. Den hat man eben nicht verpflichtet.
Und entsprechend die Kritik jetzt am Trainer, du hast es schon gesagt, auch Silvio Berlusconi meldet sich aus dem Ruhestand sozusagen. Wie viel Einfluss hat der noch auf Milan? Natürlich eine Vereinslegende, aber offiziell ja nichts mehr zu sagen.
Ja, ich denke mal, im operativen Geschäft hat Berlusconi nicht mehr viel zu melden, aber er ist ja ein Medienmogul, der Medienmogul schlechthin in Italien immer noch. hat ja auch mit dem AC Mailand immer wieder seine politische Karriere angetrieben durch etwaige Erfolge. Und wenn Berlusconi etwas sagt, dann findet es auf jeden Fall Gehör und schafft aber vor allem Druck, also öffentlichen Druck in der öffentlichen Wahrnehmung, auch nochmal bei den Fans, die dann ihr Anspruchsdenken noch einmal manifestieren. Aber im operativen Geschäft hat Berlusconi im Prinzip eigentlich kein Sagen mehr.
Sollte jetzt das Derby schief gehen, Montella dann relativ schnell weg, und wer könnte dann als Nachfolger aus deiner Sicht kommen? Es wird ja auch immer wieder von Carlo Ancelotti gesprochen, der ja auch eine ruhmreiche Vergangenheit bei Milan hat, aber selber gesagt hat, eigentlich möchte er in diesem Jahr oder in dieser Saison keinen Verein mehr übernehmen.
Das glaube ich Ancelotti auch. Ich denke mal, er hat jetzt genug öffentlichen Druck auch gespürt bei Bayern, manchmal auch etwas unfair gearteten öffentlichen Druck. Man denke nur daran, dass es ein Trainer ist, der dreimal die Champions League gewonnen hat, unglaublich viele Titel geholt hat, und dann wird ihm hier in Deutschland vorgeworfen, er habe taktisch kein Konzept gehabt. Also meiner Meinung nach ist es nahezu unmöglich, dreimal die Champions League zu holen, ohne ein taktisches Konzept vorzuweisen zu haben. Mhm. Als Interimstrainer oder als so etwas wie ein Interimstrainer wird immer wieder auch Walter Mazzarri genannt, der eben ja auch mal bei Inter tätig war. Falls es eben mit Montella nicht mehr klappen könnte, der war ja zuvor jetzt bei Watford. Aber das sind alles nur Spekulationen. Wenn es zu einer Trennung kommen könnte, dann kommen sollte, dann würde ich aber auch mit einem Trainer rechnen, der auf jeden Fall Italienisch spricht, der die Serie A kennt, der das ist einfach dieses traditionelle Denken der italienischen Sportdirektoren, da wird einfach auf Erfahrung gesetzt. Aber so weit möchte ich noch gar nicht vorgreifen, denn Montella als Hauptverantwortlichen zu sehen, das ist mir auch ein bisschen zu einfach.
Würde zu kurz springen. Wenn wir auf die Gegenseite zu Inter gucken, da können wir sagen, dass auf jeden Fall einer der Hauptverantwortlichen für den momentanen Platz 3 und die 19 Punkte, die Inter geholt hat in der Tabelle, sicherlich bei Luciano Spalletti zu suchen ist.
Ja, definitiv. Also Luciano Spalletti ist ein unheimlich erfahrener und auch gewiefter und ein sehr schlauer Mensch einfach. Und der hat auf jeden Fall bei Inter so eine neue Mentalität implementiert. Man spürt auf jeden Fall eine andere Körpersprache, auch wenn es eben spielerisch mal nicht so läuft. Es ist ja nicht so, dass Inter hier jeden Gegner auseinandergenommen hat und spielerisch an die Wand gespielt. Das ist absolut nicht so, aber eben auch viele Tore in der Schlussphase gemacht, die meisten in der Serie A in der Schlussphase, sich dadurch auch wichtige Punkte gesichert. Und ich bin fast der Überzeugung, dass das eben schon ein Großteil auch Spallettis Verdienst ist, und dann steht natürlich auch noch die Tatsache, dass Inter nur 3 Gegentore kassiert hat, die beste Defensive der Serie A stellt, und das ist auf jeden Fall auch ein Verdienst von Luciano Spalletti.
Was man aber auch bei aller positiver Statistik sagt, und du hast ja auch schon gesagt, es war nicht immer ein Feuerwerk, was sie abgebrannt haben, und es waren auch noch nicht so die Gegner, die jetzt wirklich große Stolpersteine sein müssten, vielleicht mit Ausnahme von Roma, aber das Ergebnis war ja auch ein bisschen glücklich am Ende.
Ja, rein das Anfangsprogramm, da hatten, glaube ich, auch die anderen Gegner jetzt nicht unbedingt schwierigere Kontrahenten. Mhm. Inter hat ja auch noch gegen die Fiorentina gespielt, das ein oder andere schwierige Auswärtsspiel. Wie gesagt, es war nicht unbedingt glanzvoll, aber unheimlich effizient. Und Spalletti hat auch dieser Kritik gekontert in den Sky-Studios, Sky Italia. Da wurde er ja eben darauf angesprochen, dass die spielerischen Leistungen jetzt eher dürftig seien. Und dann hat er aber auch ganz selbstbewusst gekontert und hat gesagt, ja, wir spielen schlecht, aber versucht doch erstmal gegen uns zu spielen. Und ich denke mal, dass Spalletti diese Mannschaft auch realistisch einschätzt und realistisch aufstellt und dass jetzt auch einfach eine kontinuierliche Entwicklung kommen könnte, und er gedenkt auch diese Entwicklung voranzutreiben, aus einer geordneten Defensive heraus irgendwann dann auch einen bisschen attraktiveren, schöneren, flotteren Fußball auch zu spielen.
Und die großen Gegner kommen ja jetzt. Gut, Milan vielleicht jetzt von der Tabelle her nicht der große Gegner, aber das Prestige haben wir angesprochen. Und in der Woche drauf geht's ja schon gegen Napoli.
Genau, ja. Also das wird vielleicht das schwierigste Spiel für alle Serie A-Mannschaften. Denn Napoli bestätigt eigentlich in dieser Saison bereits genau das, was viele, auch ich, vor der Saison erwartet haben, und zwar, dass diese Mannschaft der Top-Favorit ist in diesem Jahr auf den Titel.
Das bestätigen sie vor allen Dingen, was, wenn man auf die Tabelle mal guckt, sehr eindrucksvoll sogar. 7 Spiele gespielt, 7 gewonnen, 25 Tore geschossen, nur 5 kassiert. Bester Sturm der Serie A. Und an diesem Wochenende sind sie bei der Roma zu Gast. Was erwartest du dir da für ein Spiel gegen die Mannschaft, die auch erst einmal verloren hat in dieser Saison?
Ja, genau. Die Roma hat ja noch ein Spiel weniger. Die sind eigentlich in der Tabelle auch noch ganz vorne dabei. Wenn sie dieses Spiel gegen Sampdoria gewinnen sollte, das ist ja wegen starken Regens abgesagt worden. Da muss ich sagen, habe ich mich auch vielleicht ein bisschen in der Roma getäuscht, denn sie spielt auch einen sehr, sehr guten Fußball, sehr effizienten Fußball dieses Jahr. Besser, als ich es erwartet hätte nach diesen ganzen Abgängen. Die Francesco macht es aber sehr gut, der neue Roma-Trainer. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass Napoli schon der Favorit auch in diesem Spiel ist, weil dieses, ja, sie schaffen es einfach, erdrückende Dominanz und so eine selten gesehene erdrückende Dominanz rein spielerisch auf den Gegner aufzubauen. Das hat es wirklich lange, lange nicht mehr gegeben in der Serie A. Juventus war ja schon auf jeden Fall diese absolut dominante Mannschaft, aber diese spielerische Erdrückung des Gegners, das ist ein relativ neues Ding hier in der Serie A. Es ist ja auch tatsächlich so, dass viele Experten Sarri, den Napoli-Trainer, schon mit Arrigo Sacchi vergleichen in Sachen Revolutionalität seines Spiels. In Sachen Offensivspiel, Arrigo Sacchi, ja, die große Legende, die Milan damals Ende der 80er, Anfang der 90er auf so ein absolut europäisches Top-Niveau gehievt hat, zur europäischen Top-Mannschaft schlechthin gemacht hat. Und Sarri ist ein wunderbarer Trainer, der unglaublich viel aus seinen Spielern herausholen kann und wirklich bewusst auch darauf gesetzt hat, dass diese Mannschaft nicht durcheinander gewürfelt wird.
Und ja auch ein unheimlich schön anzusehendes, fluides Spiel dort jetzt kreiert hat, was die Neapolitaner aufziehen. Wenn man auf die taktische Grundformation der beiden Mannschaften guckt, sieht man 4-3-3 bei beiden, aber eben völlig unterschiedlich interpretiert. Und das kann man letztlich auch festmachen an den beiden Männern vorne drin. Bei der Roma ist es Edin Dzeko, klassischer Stürmer, und bei der Napoli, da ist es Dries Mertens, der ja doch ja deutlich variabler ist als Dzeko.
Ja, das gilt generell für diese ganze Napoli-Offensive. Also Mertens ins Sturmzentrum zu stellen, das war ja auch eine Maßnahme von Sarri selber, die anfangs auch viele überrascht hat. Das war aus der Not geboren, weil sich Milik verletzt hatte damals. Der hat ja jetzt schon wieder auch leider einen Kreuzbandriss erlitten. Den zweiten jetzt in seiner kurzen Zeit bei Napoli. Aber was Sarri eigentlich taktisch vorsieht, ist auch eben dieses schnelle, dominante Passspiel. Und wenn man sich zum Beispiel die Statistiken anschaut, der Spieler, die meisten Pässe in der Serie A gespielt haben, dann sind, ich glaube, von den ersten 10 Spielern 6, 7 Napoli-Spieler. Es geht bei Hamsik los, geht weiter bei Alan und eben auch diese Offensivspieler wie Insigne, Calichon, Mertens, die sind da alle dabei. Und da merkt man einfach, wie unglaublich gut diese Mannschaft harmoniert.
Und das schlägt sich in den Resultaten nieder, auch jetzt am Wochenende. Glaubst du an einen Auswärtssieg der Neapolitaner bei der Roma?
Ja, glaube ich schon. Also es ist zwar immer unheimlich schwer, irgendwie Spiele zu tippen, aber ich würde schon sagen, dass Napoli einfach so selbstbewusst auch mittlerweile ist. Dieses Selbstbewusstsein haben sie jetzt auch nochmal in Europa sich geholt, sich zusätzlich manifestiert, auch wenn es da mal eine Pleite gegen Donetsk gab, aber diese Mannschaft weiß, was sie kann, und diese Mannschaft weiß, dass sie dieses Jahr den Titel holen will. Und ja, diese Mannschaft ist, glaube ich, wirklich auf dem Weg, eine dominante Macht in Italien zu bleiben.
Also das macht die Serie A in dieser Saison eben auch so spannend, dass mit Napoli da eine zweite Macht da oben ist, die Juventus Turin endlich nach den vielen Jahren der Dominanz auch mal ein bisschen Paroli bietet. Juve ist auch am Wochenende im Einsatz und trifft auf Lazio. Lazio, die zweite Römerkraft, in dieser Saison auch wieder zurückgekehrt. Also auch das Rom-interne Duell wird in dieser Saison wieder spannend. Und Lazio ist ja schon mit einem Titel in die Saison gestartet. Die haben ja die Supercoppa gewonnen gegen Juve. Da fiel die Entscheidung erst in der Nachspielzeit. Jetzt im direkten Duell in der Liga auch wieder so ein Spiel auf Augenhöhe bis zum Ende?
Ja, also man kann auf jeden Fall sagen, dass Simone Inzaghi, der Lazio-Trainer, das wieder erstaunlich gut macht. Also Lazio hat ja vor dieser Saison und vor der letzten Saison eigentlich auch kaum jemand auf dem Zettel gehabt, wenn es um die ganz vorderen Platzierungen ging. Auch dieses Jahr hatten sie den ein oder anderen schwierigen Abgang zu verzeichnen. Ich denke da zum Beispiel an Keita, den Lotito, der Präsident von Lazio, nach langem Hin und Her dann abgegeben hat zu Monaco. Aber wie gesagt, Inzaghi schafft es irgendwie, auch als relativ unbeschriebenes Blatt als italienischer Trainer, da wirklich unglaublich viel aus dieser Mannschaft herauszuholen und in Rom zu spielen gegen Lazio. Das hat Lazio ja eben auch bei der Supercoppa gezeigt, als sie wirklich ein super Spiel gemacht haben gegen Juve. Es ist für jede Mannschaft sehr, sehr schwer. Und ja, Juventus tritt jetzt eigentlich auch nicht so auf, dass man sagen könnte, die fahren nach Rom und holen da auf jeden Fall 3 Punkte. Also das wird ein harter Kampf, glaube ich.
6 Siege, 1 Unentschieden bisher für Juve in dieser Saison. Lazio eine Niederlage kassiert, aber einmal unentschieden und 5-mal gewonnen. Juve, du sagst es, sie treten nicht so auf. Was fehlt ihnen in dieser Saison? Wo ist diese Selbstverständlichkeit hin? Sie gewinnen noch laufend, klar, aber es wirkt nicht mehr so überzeugt auch.
Ja, woran es letztendlich liegt, schwierig zu sagen. Also letztendlich haben sie dieses Jahr natürlich mit Bonucci einen Spieler verloren, der ganz wichtig im Gefüge war, auch im Aufbauspiel. Aber allein daran würde ich es nicht festmachen. Und man sollte natürlich jetzt auch aufpassen, Juventus nicht zu stark zu kritisieren, denn sie, wie gesagt, sie gewinnen kontinuierlich, sie gewinnen auch teilweise überzeugend und lassen da wenig anbrennen. Aber man ist vielleicht auch ein bisschen so, ja, rein spielerisch eben in den Schatten von Napoli geraten. Ja. Und vielleicht löst das so ein bisschen diese Skepsis auch in vielerlei Hinsicht aus bei vielen Experten, dass es diesmal mit dem Titel klappt, weil Napoli einfach im Kontrast zu Juventus nochmal einfach ein Stück dominanter auftritt.
Und einfach auch zugelegt hat, also die Lücke einfach geschlossen oder verkleinert zumindest hat. In den letzten Jahren vielleicht auch die Dominanz von Juve einfach auch so erdrückend, dass es am Ende auch als Eindruck einfach stehen geblieben ist, dass, genau, dass Juve so allen anderen davonrennt.
Ja, also diese DNA Vincente, diese Gewinnermentalität, die hat Juventus natürlich auch jedes Spiel und transportiert sie auch in jedes Spiel. Und Allegri ist auch ein unheimlich gewiefter Mann in Italien, also der weiß, wie man die jeweiligen Gegner bespielen kann, muss. Und letztendlich bin ich schon davon überzeugt, dass Juventus, also es wird ein sehr hartes Duell um den Scudetto, meiner Meinung nach, aber ja, gut, es ist natürlich auch im Endeffekt ganz schwierig, da jetzt schon eine Prognose abzugeben. Napoli hat ja auch in den letzten Jahren immer wieder mal aufhorchen lassen und auch bis zur Mitte der Saison, bis zum zweiten Drittel der Saison ganz vorne mitgespielt und ist dann eben doch eingebrochen. Aber das lag eben dann eben, wie gesagt, denke ich mal, vor allem an dieser Gewinnermentalität. Aber die scheint, wie gesagt, Napoli jetzt auch irgendwie für sich gewonnen zu haben, für sich gepachtet zu haben. Und ja, da müssen wir einfach nochmal ein bisschen abwarten, glaube ich.
Du hattest dich ja schon festgelegt gesagt, Napoli gewinnt bei der Roma. Also von daher wird es auch in diesem Wochenende keinen neuen Tabellenführer aus deiner Sicht geben. Ansonsten aber Juve bleibt dran und Inter auch?
Inter bleibt auch dran, denke ich mal. Die spielen wirklich abgebrüht, effizient auch. Und ja, ich bin der Meinung, dass Milan da... Auch ein Derby ist natürlich immer ganz schwer zu tippen. Also ich würde jetzt zwar spontan 2-0 für Inter sagen, aber wenn man sich allein die Statistik auch anschaut, es gab 76 Siege für Inter, 66 Remis und 74 Siege für Milan in der ganzen Derby-Historie bei einem Torverhältnis von 293 zu 291 Toren für Inter. Also es ist unheimlich knapp und das ist eigentlich auch sehr erstaunlich, wenn man sich überlegt, wie lange dieses Derby schon gespielt wird. Und dieses Derby bricht auch immer wieder mal aus diesen normalen sportlichen Begebenheiten aus. Also das ist zwar immer so eine geliebte Floskel, dass man sagt, das Derby schreibt seine eigenen Gesetze, aber es gab immer wieder eben auch Spiele, dass in Phasen etwa als Milan die dominierende Kraft in der italienischen und auf dem europäischen Niveau war, dass dann trotzdem Inter die 2 Derbys in dieser Saison gewonnen hat. Also deswegen ist es ganz schwer zu tippen, aber ich denke, dass Inter schon so gefestigt auftritt, dass sie dieses Derby gewinnen können und vor allem, dass Milan irgendwie sehr schwammig spielt, ohne klares taktisches Konzept auch. Montella hat ja irgendwo auch mal das System immer wieder umgestellt, Viererkette, Dreierkette. Da ist Spalletti ein bisschen fluider und straighter, sage ich mal. Und deswegen glaube ich schon, dass Inter 2-0 gewinnen wird.
Also wir sind gespannt. Wir werden das ganze Wochenende natürlich Fußball eifrig gucken. Nicht nur in der Serie A Top-Matches, auch in England gibt es Top-Matches. In Spanien kommt es zum Duell zwischen Atletico und Barca. In England übrigens das Duell zwischen Liverpool und Manchester United. Und Bundesliga ist ja auch noch. Da sind die Knallerpartien in diesem Wochenende zwar etwas rarer gesät, aber auch da wird's spannend. Also die Länderspielpause hat sich gelohnt. Das Warten hat sich gelohnt. In Europas Ligen wird richtig geiler Fußball hoffentlich am Wochenende gespielt. Und vor allen Dingen lohnt der Blick in die Serie A endlich, da ist Spannung im Titelkampf. Wir werden es euch weiter auf dem Laufenden halten hier auf meinsportradio.de. Ich sage vielen Dank an Thomas Hörner, den Serie A-Experten.
Ja, sehr gerne.
Das meinsportradio.de Bundesliga-Tippspiel. Tippe die Spiele der Fußball-Bundesliga und gewinne. Nach Saisonende winkt ein Jahresabo von 11 Freunde oder No Sports. Und jeden Spieltag hast du die Chance auf das aktuelle Heft von 11 Freunde und No Sports plus ein Überraschungsgoodie. Das Bundesliga-Tippspiel auf meinsportradio.de. Mach jetzt mit. Alle Infos und Teilnahmebedingungen findest du auf meinsportradio.de/Tippspiel.